Jetzt hat es einen Sinn. Zu zeigen euch die Welt voll Leben, wo jedes Staubkorn Freude atmet. William Blake. Mary konnte nicht schlafen. Sobald sie die Augen schloss, erfasste sie ein Schwindelgefühl, als stehe sie am Rand eines Abgrunds, und sie schreckte starr vor Angst hoch. Das Ganze wiederholte sich 3, 4, 5 Mal, und zuletzt war an Schlaf nicht mehr zu denken. Mary stand auf, zog sich leise an und trat aus der Hütte. Auf Zehenspitzen entfernte sie sich von dem Baum, unter dessen zeltartig herunterhängenden Ästen Will und Lyra schliefen. Der Mond stand hell und hoch am Himmel, und ein frischer Wind war aufgekommen. Die Schatten der Wolken wanderten, so kam es Mary vor wie eine Herde fantastischer Tiere über das Land, nur dass Tiere, die wanderten, ein Ziel hatten. Wenn Rentiere über die Tundra zogen oder Gnus über die Savanne, wusste man, sie waren auf Nahrungssuche oder unterwegs zu Orten, wo sie sich paaren und gebären konnten. Ihre Wanderung hatte einen Sinn. Die Bewegung der Wolken dagegen war das Ergebnis puren Zufalls. Die Folge willkürlicher Ereignisse auf der Ebene von Atomen und Molekülen. Ihre über das Gras eilenden Schatten hatten keinerlei Bedeutung. Trotzdem wirkten sie so. Die Wolken zogen wie absichtsvoll und zielgerichtet über den Himmel. Die ganze Nacht schien von einem geheimen Zweck erfüllt zu sein. Mary spürte das unwillkürlich, nur wusste sie nicht von welchem. Die Wolken schienen es im Unterschied zu ihr zu wissen, und auch dem Wind und dem Gras war das wohl bekannt. Alles um sie erschien lebendig und voller Bewusstsein. Mary stieg den Hang hinauf und blickte über die Salzwiesen zurück. Die hereinkommende Flut leckte mit silbern leuchtenden Zungen an dem schwarz glitzernden Schlick und den grasigen Polstern. Auf den Wiesen waren die Wolkenschatten besonders deutlich zu sehen. Sie wirkten, als seien sie auf der Flucht vor etwas Schrecklichem oder als eilten sie auf etwas Wunderbares zu. Nur was das sein mochte, blieb Mary verborgen. Sie drehte sich zu dem Wäldchen um, in dem ihr Kletterbaum stand. Zu Fuß brauchte sie dorthin 20 Minuten. Sie erkannte deutlich die hoch aufragende Silhouette des Baumes. Unruhig warf er sein gewaltiges Haupt im Zwiegespräch mit dem Wind hin und her, doch hörte Mary nicht, was Baum und Wind miteinander zu bereden hatten. Eilig machte sie sich auf den Weg, getrieben von der Erregung der Nacht und begierig, daran teilzuhaben. Die Frau empfand ein Gefühl, wie sie es Will beschrieben hatte, als der sie gefragt hatte, ob Gott ihr fehle, dass nämlich das ganze Universum von Leben erfüllt und alles bedeutungsvoll miteinander verknüpft sei. Als Christin hatte sie sich zugehörig gefühlt. Nach ihrem Austritt aus der Kirche war sie unendlich frei gewesen, aber auch ohne Halt in einem Universum ohne Zweck. Dann war sie den Schatten begegnet und in eine andere Welt aufgebrochen. Und hier erlebte sie diese von Leben erfüllte Nacht. Alles schien hier Sinn und Zweck zu haben. Doch war sie davon abgeschnitten, und eine Verbindung ließ sich nicht herstellen, denn es gab keinen Gott. Zwischen Glücksgefühlen und Verzweiflung hin und her gerissen, beschloss Mary, auf den Baum zu klettern und sich vom Anblick des Staubes wieder in Trance versetzen zu lassen. Sie hatte noch nicht einmal die Hälfte des Weges zum Wäldchen zurückgelegt, als sie neben dem Rauschen der Blätter und dem Sausen des Windes im Gras noch etwas anderes hörte. Ein tiefes, dumpfes Stöhnen, wie von einer Orgel, und darüber ein Krachen, Knacken und Splittern und das Knirschen und Quietschen von aneinanderreibendem Holz. Das war doch nicht etwa ihr Baum? Abrupt blieb sie im Gras stehen, den Blick auf das Wäldchen gerichtet. Der Wind schlug ihr ins Gesicht, die Wolkenschatten jagten am Boden an ihr vorbei und das hohe Gras peitschte ihre Schenkel. Äste knarrten, Zweige knallten, armdicke grüne Stangen brachen ab wie dürres Holz und fielen hinunter, und dann neigte sich die ganze Krone, die Krone des Baumes, den Mary so gut kannte, ganz langsam zuerst, dann immer schneller. Stamm, Rinde und Wurzeln schrien auf und schienen mit jeder Faser gegen ihr gewaltsames Ende zu protestieren. Doch unaufhaltsam stürzte der mächtige Stamm und brach durch das Wäldchen. Es war, als lehnte er sich Mary entgegen. Dann schlug er unter krachendem Splittern auf den Boden auf, wie eine Welle gegen einen Wellenbrecher schlägt. Einmal noch sprang er ein klein wenig in die Höhe, dann blieb er liegen. Mary rannte das letzte Stück. Dann stand sie vor dem Baum und schob das windgeschüttelte Laub beiseite. Hier lag das Seil, dort die gesplitterten Reste ihrer Plattform. Ihr Herz raste. Sie kletterte in die umgestürzte Krone und durch die vertrauten, in ungewohntem Winkel abstehenden Äste und stieg so hoch sie konnte, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. An einen Ast gelehnt, holte sie das Teleskop heraus und richtete es zum Himmel. Dort entdeckte Mary zwei verschiedene Bewegungen. Zum einen die der am Mond vorbeitreibenden Wolken und zum anderen den Strom von Schattenteilchen, der die Wolken zu kreuzen schien. Der Strom der Schattenteilchen war mächtig angeschwollen und jagte viel schneller dahin als die Wolken. Er schien den ganzen Himmel mit sich zu reißen, in eine gewaltige Flut, die sich unaufhaltsam aus der Welt, aus allen Welten in eine bodenlose Leere ergoss. Langsam, wie aus eigenem Antrieb, ordneten sich die Eindrücke in Marys Kopf. Will und Lyra hatten gesagt, das magische Messer sei dem Alten im Turm zufolge mindestens 300 Jahre alt. Von dem Muleva wusste Mary, dass das Raff, das die Muleva und ihre Welt seit 33.000 Jahren nährte, seit etwa über 300 Jahren allmählich abnahm. Will zufolge waren die Mitglieder der Zunft vom Tortadelli Angeli, die früheren Besitzer des magischen Messers, nachlässig gewesen. Sie hatten nicht alle geöffneten Fenster auch wieder geschlossen. Mary hatte selbst eines entdeckt, und es musste noch viele andere geben. Angenommen, durch die Wunden, die das magische Messer der Natur geschlagen hatte, war seither ständig ein wenig Staub gesickert.